ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Urban Priol. Seine visuellen Markenzeichen sind buntes Hemd und Sturmfrisur. Akustisch ist er eine lebende Wortfindungskaskade, ein Chronist in Monats- und Jahresrückblicken und einer, der wie kaum ein anderer rasend schnell aktuelle politische Ereignisse auf die Bühne bringen kann. All das macht ihn zu einem der erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands, lange mit festen Fernsehsendungen wie »Alles muss raus« oder »Neues aus der Anstalt«. In seiner Heimatstadt Aschaffenburg gehört ihm das Kabarett im Hofgarten und er ist seit Monaten in der Initiative Aschaffenburg ist bunt engagiert, die sich dagegen wehrt, dass Aschaffenburg zum Aufmarschgebiet für Rechte wird. Außerdem hat er ein Buch geschrieben. So, und jetzt höre ich mal auf mit der Vorrede. Sie merken, es gibt viel zu besprechen. Mein Name ist Rosemarie Tuchel. Herzlich willkommen, Urban Priol.
Hallo.
Herr Priol, Sie sitzen hier mir gegenüber vergleichsweise gekämmt. Ist das Ihre Zivilfrisur?
Ja, es ist also im Privaten, obwohl meine Haare, also die Resthaare, die noch da sind, sich relativ schwer bändigen lassen, ist es doch etwas ziviler als dann auf der Bühne.
Herr Priol, wenn man sich Ihre Bühnenprogramme ansieht, dann sind Sie da, also ich würde mal sagen, mehrheitlich in einem Aggregatzustand, nämlich in dem der Aufregung. Sie regen sich auf. Ihr aktuelles Buch heißt auch so, was reg ich mich auf? Was regt Sie derzeit am meisten auf?
Derzeit regt mich am meisten auf der politische Umgang miteinander, der sehr, sehr an Aggressivität zugenommen hat. Und die permanente Angstschürerei. Wir sind ja mittlerweile als Republik in einem Panikzustand. Das ist ja kaum noch zu beschreiben in manchen Dingen. Es kommt eine kleine Meldung und sofort wird der Riesenelefant rausgemacht. Und man sieht oft bei vielen Sachen gar nicht den Elefant, der im Raum steht, über den es sich eigentlich aufzuregen lohnte, der aber dann so gern beiseite geschoben wird.
Dann nennen Sie doch mal was, worüber wir uns Angst machen und was eigentlich Blödsinn ist und was ist der Elefant im Raum?
Der Elefant im Raum ist nach wie vor der Klimawandel. Mhm. Der ist, also jeder weiß, dass er da ist, jeder weiß, dass wir was tun müssen, aber es ist, glaube ich, jetzt im Moment unter den Sorgen der Deutschen sehr weit nach hinten gefallen. Also ist, glaube ich, auf Platz 10 hat es mal rangiert. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man eigentlich, wie sich doch vieles verändert und dass wir jetzt noch die Zeit haben, dass wir noch ein bisschen umsteuern können. Und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und da gilt es einfach zu sagen, hier, da müssen wir dranbleiben. Und wenn es verharmlost wird und weggewischt wird und durch kleinere Themen dann überholt wird, dann rege ich mich schon wieder auf.
Was ist denn so ein kleines Thema, wo Sie sagen würden, mein Gott, Leute, haltet doch mal die Füße still?
Naja, was wir im ganzen letzten Jahr gesehen haben, war ja diese Debatte um die Wärmepumpe, wo man auch gesagt hat, sag mal, was habt ihr hier, was erzählt ihr den Leuten? Warum macht ihr den Leuten solche Angst? Jeder hat gedacht, er muss zum Jahresende die Heizung rausreißen aus seinem Häuschen. Na, und darum ging's ja gar nicht. Man kann die Heizung laufen lassen, solange sie läuft. Man kann sie dann reparieren, dann kann sie weiterlaufen. Erst wenn sie kaputt ist, sollen wir halt mit 65% Erneuerbaren da einsteigen, damit die Ziele, die ja sich die letzte Bundesregierung, die Große Koalition noch selbst gesetzt hat bis 2045, dass wir die einhalten. Also man hätte es wesentlich sachlicher diskutieren können, aber es ist halt auch sehr leicht, dann auf die Ampel immer drauf zu dreschen, die ist ja für alles verantwortlich. Also die Ampel ist alles. Ampel ist an allem schuld. Habeck sowieso, also Bodenfrost, Hämorrhoiden, alles ist der Habeck.
Was sagt das eigentlich über eine Regierung aus, wenn ein Kabarettist sie verteidigen muss?
Das ist ganz schön heftig, ja. Also kann auch Olaf Scholz mal anbieten, dass man mal ein Rhetorikseminar macht, wie man mal also auch mal ein bisschen an die Leute rankommt und sich durchaus auch mal etwas echauffieren kann und zeigen, ja, in mir lebt etwas. Es ist ja oft so, es war ja bei Angela Merkel schon so, dass man am Ende von der Rede nie wusste, wie hat sie eigentlich begonnen, worum geht's eigentlich? Und wo auch der einschläfernde Ton doch oft auch zum Wegdämmern geführt hat. Aber gut, Olaf Scholz hat sich gesagt, ich bin ja gewählt worden, weil ich gesagt habe, es wird sich nicht viel ändern. Ich bleibe so wie die Kanzlerin. Ich bin halt die männliche Merkel. Und das haben wir jetzt davon.
Was würden Sie Ihnen raten? Also außer dem Rhetorikkurs?
schneller zu antworten, zügiger Probleme aufzugreifen, aufzunehmen, auf die Stimmung auch draußen im Land zu hören. Es hat immer so die Menschen draußen, hat Helmut Kohl immer gesagt, die Menschen draußen im Lande, als würden die sich irgendwo verstecken. Die sind ja da, man sieht es ja. Und einfach mehr auf die Menschen hören und mal sagen, ja, bevor wir das jetzt beschließen oder bevor wir etwas machen, vielleicht doch erstmal nachdenken, ob das jetzt wirklich so das Richtige ist. Sich ein bisschen da, ein bisschen Zeit lassen. Das war ja bei der Hektik nach dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo dann gesagt wird, wir müssen ein paar Milliarden einsparen. Das ging ja wie Kraut und Rüben zu. Also nachdenken und zuhören vor allen Dingen.
Manchmal habe ich den Eindruck, Herr Priol, dass vielleicht sogar ein bisschen zu viel zugehört wird. Nämlich, wenn darauf gehört wird, welche Stimmung jetzt gerade bei der nächsten Sonntagsfrage über die Wahl entscheiden würde. Also dass eigentlich auch zum Teil ein bisschen das Fähnchen nach dem Wind gedreht wird. Sehen Sie das auch so?
Ja, wir sind so in Teilen schon eine etwas demoskopische Demokratie geworden. Und man läuft zu sehr, also auch mal einfach nur hinterher. Oder wie es jetzt ist, nach den die vielen Demonstrationen hatten, dass plötzlich die Politiker denken, oh, was ist hier los? Da vorne läuft mein Volk. Jetzt muss ich aber mal ganz schnell hinterher und an die Spitze, um ihm zu zeigen, wo es lang zu gehen hat.
Wobei das ja zum Teil durchaus in der Kritik stand. Gerade die Parteien, die etwas zu große Nähe zu Rechtsaußen gezeigt haben. Merkt man jetzt wenig davon, oder?
Ja, halten Sie sehr zurück. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass die Politiker, gerade von der Opposition natürlich, auch mal sagen, das ist toll, was die Zivilgesellschaft hier auf die Beine stellt, aber es sind ja jetzt schon die Tendenzen wieder, dann heißt ja, das ist linksextrem unterwandert und dann kommt natürlich der große Breitbeinige aus Nürnberg, der bayerische Ministerpräsident, der sofort sagt, also die nächste Demo in München, das müssen wir jetzt organisieren, das müssen die Parteien sein, da muss die CSU an der Spitze der Organisation, weil was Friday's for Future gemacht haben, das geht ja gar nicht, dass die, die von Fridays for Future haben in München weit über 100.000 Leute auf die Straße gebracht und das ratzfatz organisiert. Da soll mir mal ein Söder zeigen, wie er es besser macht. Er kriegt ja noch nicht mal die Windparks hin.
Söder, haben Sie jetzt angesprochen, ist eigentlich einer Ihrer Lieblingsfeinde. Lange Zeit war das auch Angela Merkel und da waren Sie relativ alleine mit Ihrer Kritik. Also da waren ja viele eigentlich froh, dass ja sozusagen nach dem doch eher lautsprechenden Gerhard Schröder was Ruhiges, was Bedächtiges kam, was wo nicht viel passiert, sah jedenfalls so aus.
Ja, die Folgen haben wir jetzt ja auszubaden, dass nichts passiert ist, 16 Jahre lang. Also es war ja zweimal 16 Jahre ist ja nichts passiert, auch unter Helmut Kohl, blieb eigentlich das Wesentliche liegen. Und ja klar, natürlich haben viele gesagt, ach Angela Merkel, meine Frau und mal so sanft und ah ja, ist doch schön, weil der Krawallo Schröder vorher mit seiner Basta-Politik und dann kam Angela Merkel mit ihrer alternativlosen Politik. Also es war etwas sanfter, aber im Kern genau das Gleiche. Und dass sie, ihr Wesenskern war, als sie einmal gesagt hat, wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Das hat natürlich schön ausgedrückt, um wen es wieder mal geht. Das heißt, die Wirtschaft ruhig stellen, alles an. Wir brauchen einen demokratiekonformen Markt. Man sollte es eigentlich umdrehen.
Zu Gast heute im HR2 Doppelkopf, der Kabarettist Urban Priol. Und wir haben jetzt schon so eine kleine Kostprobe davon bekommen, wie Sie Kabarett machen, wie Sie auch Politiker kritisieren. Jetzt ist ja dieses Politiker kritisieren und Sie machen das wirklich in Perfektion, also gerne alle möglichen Skandale kommen auch nochmal hoch, wobei man dann merkt, mein Gott, was habe ich schon wieder alles vergessen von Spendenaffäre und Lobbyaffäre und Maskenaffäre und vielem, vielem mehr. Das zahlt aber so ein bisschen mittlerweile darauf ein, also man hat ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr als Kabarettist, wenn man auf Politiker eindrischt. Im Moment hat man ja den Eindruck, so die Aufregung geht in die Richtung, ja, dass alle sich aufregen über die Politiker.
Ja, es ist auch ein bisschen zu einfach zu sagen, immer die da oben, die da oben und die da oben. Es geht schon auch im Wesentlichen um also uns da unten, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Also ich paare immer so ein bisschen die Schelte an Politikern mit auch der Gesellschaftskritik, weil es ja zusammengehört. Und dass wir eigentlich diejenigen sind, die zeigen müssen, wir fahren nicht immer die Ellbogen aus, sondern wir rüsten auch verbal ein bisschen ab und wir reden wieder mehr miteinander und face to face. Also ohne Book, hören auch gegenseitig ein bisschen zu, dass da auch ein neuer Stil reinkommt und nicht nur das Haut drauf gekloppe.
Und das heißt doch im Prinzip auch, dass man ein bisschen Abschied nimmt von Schwarz-Weiß und sich in den Grautönen heimisch fühlt, oder?
Na, in Grautönen nicht unbedingt, aber es ist herausfordernder. Also man muss heute schon viele, viele Winkel ausleuchten, die dann irgendwie zusammenkommen. Früher war es klar, da war Schwarz-Weiß war links und rechts, Punkt. So, mehr gab es nicht. Und Ost und West, es war eine sehr ruhige, beschauliche, überschaubare Zeit. Und jetzt musst du ganz anders denken, du musst europäisch denken, du musst global denken, was alles passiert, weil alles mit allem irgendwo zusammenhängt und sich da auch immer informieren. Das ist auf der einen Seite sehr anstrengend, aber es hält einen auch frisch und es macht auch Spaß.
In Ihrer Heimatstadt in Aschaffenburg, da gibt es die Initiative Aschaffenburg ist bunt, hat sich gegründet, weil Aschaffenburg drohte, ein Aufmarschgebiet für Rechte zu werden. Darüber reden wir gleich. Vorher haben wir schon die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben, nämlich Moving Out von Billy Joel. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
Es war Ende der 70er kamen so ein paar Lieder auf, wo man sagte, boah, das ist was ganz anderes, was ganz was Neues. Und da war Moving Out, hat da dazugehört von Billy Joel. Und Billy Joel sowieso fantastisch. Und das war so da die Initialzündung zu sagen, oh, von dem hören wir noch ein bisschen mehr. Und ich habe sämtliche Alben von ihm daheim rumstehen. Und es hat immer gleich für Stimmung gesorgt und es hat einen wach gemacht, einen Muntermacher morgens.
Lassen wir uns runter machen. Moving Out von Billy Joel.
Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Out. You have in mind, yeah, that's what you're all about. Good luck moving up, 'cause I'm moving out.
Thank you. Billy Joel, Moving Out, haben wir gehört. Auf Wunsch meines heutigen HR2-Doppelkopf-Gastes. Das ist der Kabarettist Urban Priol. Und ich habe es vor der Musik schon gesagt, wir unterhalten uns jetzt über etwas, das gerade in Aschaffenburg läuft. Dort gibt es die Initiative Aschaffenburg ist bunt, die sich gegründet hat und bei der auch Urban Priol engagiert ist, weil Aschaffenburg zum Aufmarschgebiet für Rechte zu werden drohte. Was ist da los?
Ja, das war ganz seltsam. Also das fing so schleichend an. Gut, wir hatten vorher schon während Corona, waren die Spinner schon unterwegs, die Querdenker und dass irgendwelche Föten für Impfstoff von BioNTech verarbeitet werden. Und also es war schon auch eine irre Zeit. Und aus diesem Pool speisten sich dann die dann stattfindenden Demonstrationen, hauptsächlich gegen die Ampel natürlich. Und am Anfang waren die so, es war es gar nicht, waren gar nicht viele, dann wurden es immer mehr, dann hat sich da die Bewegung Rhein-Main steht auf, die Rechten, die gesagt haben, wir machen Aschaffenburg, das ist schön beschaulich, da werden wir nicht gestört, da können wir erstmal hin, die waren dann auch damals schon mit Treckern unterwegs und es gab wenig Widerstand auch von Seiten des Ordnungsamtes, von Seiten der Stadt und das hat sich dann relativ schnell geändert, dass also ein breites Bündnis entstanden ist, das gesagt hat, wir können doch, wie stehen wir denn da, also wie wird denn über unsere Stadt berichtet, wenn die sich hier breit machen? Ne? Weil klar, Rhein-Main steht auf, also nach Frankfurt hätten sie sich nicht getraut. Da wussten sie, da gibt es gleich ein paar auf die Nuss. Ich hätte ihnen ja mal Offenbach als Ausweichtermin vorgeschlagen. Hätte mir gut gefallen. Und dann war ich im Urlaub in Kanada im August und waren auf dem Campingplatz und da kamen zwei Deutsche und dann auch Einheimische, die sich halt noch immer sehr, also in zweiter Generation ausgewandert und die sich noch sehr für die Politik zu Hause interessieren, weil sie noch Verwandte da haben. Und die haben dann gesagt, ach, ihr kommt aus Aschaffenburg, sag mal, was ist denn da eigentlich bei euch los mit den Rechten? Und da habe ich gesagt, na, nun wird's aber langsam bedenklich. Und da bin ich, als ich zurückkam, bin ich dann gleich auf die Stadt zum Oberbürgermeister und habe gesagt, du weißt doch eigentlich, wie über uns gesprochen wird, wenn man irgendwo ist. Also, was? Ich gesagt, das kann ja gar nicht gehen, da müssen wir was machen. Und seitdem hat sich dann also immer, wenn die Rechten eine Demo angemeldet hatten, haben wir eine Gegendemo gemacht. Dann haben wir versucht, vor die Welle zu kommen, wie sie mir so schön heißt, dass wir als Erstanmelder schon mal da sind. Dann haben wir ein Straßenfest gemacht, weil ein Teil, ein Abschnitt eingeweiht ist mit neuen Radwegen. Dann haben wir gesagt, nutzen wir das. Und dann konnten sie nicht mehr so durch die Stadt ziehen, wie sie wollten. Sie sind immer an meinem Theater vorbeigezogen. Das hat mich natürlich am meisten gefuchst. Und das ging dann auch nicht mehr. Und dann war an Silvester, also wir hatten sie dann irgendwann zum 3. Oktober hatten wir sie schon überholt, zahlenmäßig. Und dann hatten sie noch für Silvester eine große Kundgebung auf dem Schlossplatz angemeldet. Und wir haben dann auf dem Theaterplatz und haben gesagt, wir ziehen denen dann hinterher. Wir machen zum Jahresende einen Kehr aus und kehren die auch aus der Stadt raus. Also moving out, ne, dass sie wieder, wieder verschwinden. Und alles bunt und fröhlich und mit Musik. Und als wir die anderen dann entgegenkommen sahen, war alles schwarz, alles dumpf gekleidet, alles nur also Gesichter, alles wirklich, also es haben nur noch die Fackeln gefehlt. Vorne Trommler, da habe ich auch nie gewusst, dass es mittlerweile Miettrommler gibt, die man für solche Veranstaltungen holen kann, die dann vor den bekannten Gesichtern auch, also die in vorderster Front mitmarschieren, da sind ja auch rechtskräftig verurteilte Nazis dabei gewesen. Und dann sage ich mal, man kann es sich nicht so einfach machen und sagen, ja, und jeder, der da mitgeht, ist ein Nazi selbst. Nein, aber jeder, der mitmarschiert und jeder, der auch mit der AfD sympathisiert, der muss einfach wissen, dass in vorderster Reihe von ihnen eben waschechte Nazis sind und sollte sich schon überlegen, ob er da nun teilnehmen will oder nicht. Und nun ist aber diese Rhein-Main-Städt-Aufbewegung, die waren nämlich an Silvester weniger. Also wir waren wieder deutlich mehr und das hat jetzt wohl also den Verantwortlichen so geärgert, dass er hingeschmissen hat und dass sich das jetzt so ein bisschen ausfranst. Also konnten wir zum Jahresende doch eine schöne Bilanz ziehen. Wir hatten angefangen an Pfingsten, da waren wir glaube ich so 110 Leute auf einem ganz kleinen Platz und dann waren wir in der Spitze auch bis zu 2000, 2500 und dann jetzt natürlich die bundesweite Welle noch zu sehen, sagen wir, ja, es geht was voran und es gibt einem auch selber wieder Energie und es ist sehr schön zu beobachten.
Was kann die bundesweite Welle von Aschaffenburg lernen? Sie waren ja erfolgreich.
Ja, Präsenz zeigen, Gesicht zeigen, und fröhlich sein einfach und nicht sagen, wir sind nur gegen alles, sondern wir sind für etwas und eine möglichst bunte Veranstaltung zu machen.
Urban Priol, Sie haben 1998 ein ehemaliges Programmkino übernommen und daraus wurde dann das Kabarett im Hofgarten. Das hört sich erstmal sehr idyllisch, sehr schön, sehr idealistisch an, aber es war extrem idealistisch, weil sie hatten dann erstmal 1,8 Millionen D-Mark Schulden an der Hacke. Wie wird man denn so furchtlos?
Ich weiß es. Also heute weiß ich nicht. Es war, glaube ich, genau die richtige Schneise. Ich war damals, war ich 37 und ich habe gesagt, 5 Jahre vorher hätte ich es nicht gemacht und 5 Jahre später wahrscheinlich auch nicht. Also es hat genau gepasst. Und dann habe ich gesagt, komm, das kriegen wir, das wird schon. Das wird, wenn wir irgendwo, kriegen wir das schon hin. Um zu sagen, wir schaffen das natürlich dann auch alle zusammen und nicht einfach abwälzen auf andere Personen. Es wurden dann im Ende waren es dann 2 Millionen. Und dann war gerade der letzte Kredit war abbezahlt und dann kam Corona.
Sind Sie jetzt einigermaßen gut durchgekommen?
Ja. Also es läuft ja wieder einigermaßen normal. Wir werden das nicht mehr alles aufholen können, was an Verlusten da war. Aber jetzt so allmählich sind wir in der Spur, dass es wieder läuft. Es tut mir leid für viele, die gerade angefangen hatten und dann kam Corona, weil die haben es doppelt schwer, da wieder ranzukommen. Aber da bemühen wir uns eben auch im Theater, dem Nachwuchs eben da auch wieder verstärkt eine Chance zu geben.
Urban Priol zu Gast im HR2 Doppelkopf. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Furchtlosigkeit, was Sie auf der Bühne beweisen und eben im Eingehen von großen finanziellen Risiken. Das Ganze ging los damit, dass sie eigentlich ziemlich viel Furcht hatten, nämlich vor ihrem ersten Auftritt. Sie beschreiben das in ihrem Buch wunderbar, wo sie überlegt haben, ob sie bei der Polizei anrufen und eine Bombendrohung durchgeben, damit die Veranstaltung abgesagt wird und sie ihr Gesicht bewahren. Wie kommt man denn aus so einer Falle wieder raus?
Es ging dann. Also ich hatte, glaube 4 Wochen vorher hatte ich nicht mehr richtig geschlafen. Und dann eben überlegt, was kannst du machen? Ja, das gab's doch immer mal in Schulen so einen Fake-Bomben-Alarm. Aber vielleicht wäre es, wenn du sowas machst. Natürlich habe ich es nicht gemacht. Und dann war die Aufführung und dann kam mein Einsatz, war so, glaube ich, 5 bis 7 Minuten. Und dann war ich auf der Bühne und dann war alles weg. Also danach wusste ich, okay, also auf so spinnerte Ideen, die zum Glück ja auch nicht umgesetzt wurden, wäre es selbstverständlich, dass man sowas nie macht, aber auf so blöde Ideen brauchst du auch nicht mehr zu kommen. Aber das Lampenfieber ist immer noch da. Auch nach 40 Jahren, das ist die Spannung, die man vorher braucht. Ich könnte nie sagen, okay, ja, es wird Abend ein Auftritt, ne, ja, komm, weiß doch, wie es geht, gehst du halt raus und machst. Nein, es ist jeder Abend anders und das Lampenfieber ist jeden Abend da.
Jeden Abend ein anderer Abend, hängt auch damit zusammen, dass Sie jeden Abend nochmal Ihr Programm umstellen.
Ja, ist so zu meinem Markenzeichen geworden, dass man einfach sagt, okay, was ist jetzt aktuell, was ist passiert, das muss man heute Abend noch reinbringen, dafür müssen dann wieder andere Sachen raus, man ist also ständig in Bewegung, also hier oben die Synapsen, die tanzen Samba und man macht und tut und dann hält es einen selber frisch und für mich ist dann immer so, auch wenn ich nur 2-3 Minuten Neues reinschreibe, dann habe ich so das Gefühl, es ist wieder was Neues und gehe also jeden Abend auch frisch in das Programm. Und natürlich war das auch in der analogen Zeit war es einfacher, da wusstest du genau, okay, hier ist eine Meldung, die kannst du satirisch verwerten und bis der Inhalt der Meldung, also beim Publikum richtig angekommen ist, vergehen so 2-3 Tage, das war immer so die Regel. Und da konntest du in Ruhe, konntest du alles, hier eine Pointe rein und da, ach, da stellen wir nochmal um. Das ging bestens, da hat man richtig schön entspannt und Zeit gehabt. Heute gucke ich 5 Minuten, bevor es losgeht. Ne, im Netz ist noch irgendwas, was vielleicht noch rein muss. In der Pause checke ich nochmal, was ist jetzt passiert bis dahin. Weil ja die Leute eben auch, es ist ja, wir stehen in der Schlange oder an der Kasse und dann machen natürlich auch ihr Ding, also dann gucken, was ist denn passiert. Mal gucken, ob es der Priol neu macht. Und dann macht es halt auch meistens, ja.
Und das geht dann tatsächlich innerhalb von Minuten, lesen Sie eine Meldung und dann fällt Ihnen etwas Bühnenreifes dazu ein?
Ja, gleich auf Holz. Also in den allermeisten Fällen ist es zum Glück so. Es ist dann auch schade, wenn man es nach 3 Tagen wieder entfernen muss, weil es dann auch da die Schnelllebigkeit greift. Dass es dann also nach 3 Tagen, wo man es früher erstmal überhaupt rein hat, muss man es heute schon wieder raustun, weil ganz neue andere Sachen direkt nachkommen. Aber es ist schön, wenn man das Programm eben hat, dann merkt man, oh, an der Stelle wird es passen und an der Stelle wird es passen. Und das war jetzt, was wir jetzt hatten in diesem Jahr schon, also erst die Bauernproteste und dann diese Hysterie, als es mal geschneit hat und ein bisschen Eis war. Ich meine, ich sag, früher hat man Winter zu sowas gesagt, ne? wo dann die Schulen geschlossen wurden, wo die Schulpflicht ausgesetzt wurde, weil alle gesagt haben, ja, der Bus könnte vielleicht nicht hinfahren. Also ich hatte früher auch, musste mit dem Zug und dann mit dem Bus in die Schule, waren so immer so 25 Minuten Schulweg und wir haben uns wie Bolle gefreut, wenn es mal geschneit hat, haben gesagt, ah super, dann kommt der Bus vielleicht später. Und dann kommen wir zu später, na, komm mal später in die erste Stunde, dann hatten wir meistens Latein und Wortkunde. Und dann haben wir gesagt, werden wir nicht abgefragt. Hoffentlich schneit es noch ein paar Wochen. Also es war eine ganz andere Zeit. Und heute in Großstädten wie in Köln, dass einfach gesagt wird, ja, also wir müssen die Schule zumachen, weil die Kinder kommen vielleicht noch zur Schule, aber wir wissen nicht, wie sie nach Hause kommen. Und dann noch die Helikoptermütter, die nicht an ihrer SUV-Parade teilnehmen konnten wie jeden Morgen, weil sie sich nicht getraut haben zu fahren. Und es schneit und zeitgleich war der zweite Vulkanausbruch in Island. Und dann, also oh Gott, was machen die Isländer? Die haben sich völlig gelassen, völlig entspannt. Und haben gesagt, vielleicht sollten wir mal in der Eifel gucken, ob man da auch so einen Graben aushebt und dann so ein paar rote LEDs rein, ein paar Stinkbomben, eine Windmaschine und dann die Drohne drüber und dann ins Netz stellen. Die Lava bewegt sich auf Köln zu, was dann los wäre. Erdwälle würden wahrscheinlich um die Domstadt aufgehäuft.
Urban Priol zu Gast heute im HR2 Doppelkopf. Herr Priol, jetzt sind wir über eine ganz andere Schiene eigentlich auch schon so ein bisschen dahin gekommen, wo Sie es gerade von der Schule hatten und von den geschlossenen Schulen. Aus Ihnen hätte eigentlich mal ein Lehrer werden sollen, ne? Trauern Sie dem nach?
Ja, war der Wunsch meiner Mutter, weil mein Vater war Schulrektor und hat gesagt, das wäre doch was. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ja könnte. Also erst wollte ich was ganz anderes werden, wollte Landschaftsarchitekt werden, weil sie bei uns in meiner damaligen Heimatstadt in Obernburg am Main mit einer Umgehungsstraße also alles so verschandelt hatten. Da habe ich gesagt, das kann man ändern, wenn man Landschaftsarchitekt wird, so simpel ist man daran. Und habe dann Geografie studiert. Und werd nie vergessen, als wir im Hörsaal waren und der erste Satz des Professors war, hier sind auch Frauen, was machen Sie hier? Sie gehören nicht in einen Hörsaal, Sie gehören in die Küche. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, wo bist du denn da gelandet? Und so wurde dann, so ging dann auch das ganze erste Semester. Und ich habe gesagt, du bist ja völlig falsch.
Also sagen Sie mal, Sie sind Jahrgang 61, wenn ich das ja, richtig im Kopf
das
habe.
War Anfang
da
der 80er.
Haben Sie das noch erlebt?
Ja. Okay. Ja. Nicht nur da, also ich habe auch eine Bekannte, die hat auch gesagt, die hat unter diesem Patzelt, der ja immer, Professor Patzelt, der immer so jetzt überall eingeladen wird oder wurde, zu allem, der hat hat sie Politikwissenschaften studiert und das war dann Ende der 80er und der hat auch gesagt, sie sollten doch besser nach Hause gehen, dort werden sie gebraucht am Herd. Also es war in den 80ern, in Bayern natürlich, war das noch möglich. Wir hatten auch mal einen Arztpfarrer als meine Tochter, da war die 4. Und dann kamen die mittags immer in den Kindergarten, da waren also die Evangelischen und die Katholischen und ein etwas älterer Pfarrer in dem Ort hat gesagt, ja, es sei wohl so, dass die Gebärfreudigkeit, da die in Deutschland doch sehr abgenommen hätte, dass sie jetzt gezwungen wären zur Betreuung, also evangelische und katholische Kinder zusammen in einen Kindergarten zu schicken. Das sei aber ja wohl noch lange kein Grund, dass die Kinder dann, wenn der Kindergarten vorbei ist, auch miteinander spielen, evangelische und katholische. Das war 1998.
Man sollte vorsichtig sein, wenn man sich eine vermeintlich gute alte Zeit zurückwünscht.
Ja, allerdings. Allerdings.
Der Kabarettist Urban Priol ist heute mein Gast im HR2 Doppelkopf. Und nächste Musik steht bei mir auf dem Zettel Dire Straits Sultans. Das ist auch so eine Nummer bei der
Sultans
man
of Swing, sagenhaft. Ich weiß noch, weil wir kamen vom Pilze sammeln und fuhren die Einfallstraße nach Aschaffenburg, die Würzburger Straße rein. Und es lief gerade im Radio, wir waren zu fett im Auto, und es lief gerade Fritz und Hits. Und der hat dann gesagt, er hätte jetzt was ganz Neues, wäre ganz frisch auf dem Markt und er wäre so geflasht, das hätte er noch nie gehört in der Art. Und dann fängt das Lied an. Wir waren im Auto, wir waren baff. Und haben gesagt, am nächsten Tag müssen wir sofort die Platte kaufen, sind zum AB Disco Shop. So hieß er damals hin, haben gesagt, wir hätten gerne Sultans of Swing, wir wissen gar nicht mehr, wie die Band heißt. Aber hat er gesagt, ihr seid jetzt schon mindestens die 20. die hier sind, ich hab die Platte noch nicht. Das war so ein richtiger Feger.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside.
in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Das waren sie, die Sultans of Swing mit Dire Straits. Gehört haben wir den Titel auf Wunsch meines heutigen H2-Doppelkopf-Gastes. Das ist der Kabarettist Urban Priol. Herr Priol, wir haben schon viel gesprochen darüber, über die Art, welches Kabarett Sie machen, deutlich politisches Kabarett. Ich habe manchmal den Eindruck, in Deutschland hat das gerade nicht seine allerhöchste Phase, also alte Recken sind weg. Dieter Hildebrand ist gestorben, Volker Pispers hat sich von der Bühne zurückgezogen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Also es ist beim Kabarett, gerade beim politischen Kabarett, ist ein Phänomen. Also solange es gibt, und es ist schon weit über 100 Jahre, solange es gibt, wird es totgeredet. Also von Anfang an hieß es ist vorbei. In den 80ern hieß es, was wollt ihr mit Kabarett, das ist ein völlig politisches Kabarett, ist out. In den 90ern ist es out. Also dafür sind wir noch ganz quicklebendig. Und ich sage immer, es wurde dann so in diesem Schubladendenken, es begann irgendwann, was macht der jetzt, macht der Politkabarett, macht der gesellschaftskritisches Kabarett, ist es doch vielleicht Comedy? Und dann hieß es, ja, und Comedy ist sowieso das überhaupt das Wichtigste. Und Comedy, ich sage, man muss über zweieinhalb Stunden, sollte man sein Publikum nicht unterfordern und gut unterhalten. Und möglichst nicht zu platt. Und wie sich dann die Form nennt, ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe auch mit viel Freude, wir haben Monty Python Sketche inszeniert. Also es muss gut sein, es muss intelligent sein. Und wie gesagt, also das Wichtigste, das Publikum nicht unterfordern. Und gerade in den letzten paar Jahren habe ich gemerkt, dass das politische Kabarett doch wieder einen schönen, also einen Zulauf, gut, es war nie schlecht, aber dass mehr diskutiert wird danach. Ich stehe immer draußen und schreibe noch ein bisschen und es kommen dann oft wirklich interessante Diskussionen zustande, was ich mir auch so gewünscht habe. Deshalb habe ich ja auch mal irgendwann angefangen mit meinen Monatsrückblicken, wo wir sagten, das war die Tradition des Frühshoppens, dass man am Sonntag dann politisiert hat, dass richtig die Wände gewackelt haben. Und es war auf einmal alles so weg, es war alles so, boah, so wie so ein Brei. Und da sagt er, da müssen wir ran. Und das ist jetzt auch wieder in Gang und das ist schön.
Das heißt, Sie reden danach mit Ihrem Publikum? Sie hören sich auch andere Meinungen an?
Ja, klar. Ja, ja. Also das gehört dazu, sonst würde ich mich nicht rausstellen. Würde ich sagen, okay, ich gehe in meine Garderobe, warte, bis sie alle weg sind und dann gucke ich mal, sind sie alle weg und dann gehe ich raus. Nee.
Jetzt gehen Sie aber kein besonders großes Risiko wahrscheinlich ein. Das ist ja auch ein Phänomen beim politischen Kabarett. Menschen gehen dahin, die mal sagen, würde ich sagen, grundsätzlich eine ähnliche Meinung vertreten, oder?
Das ist richtig. Also man sitzt an dem Abend mit den meisten in einem Boot, ein paar nicht, die ärgern sich dann, ist auch gut.
Die sind mitgeschleppt worden.
Ja, die mussten, weil ich habe zwei Karten, heute Abend ist doch Fußball und dann sitzt dann, das merkst du schon, du siehst dann manche, wie manche drin sitzen, dass sie nicht freiwillig da waren. Aber das ist umso schöner, weil sie kommen ja nicht raus, solange das Programm läuft. Und dann müssen die sich das eben auch anhören. Also ich nehme das ganz entspannt und mache auch ein, zwei, dreimal im Jahr, wenn sie es anbietet, gehe ich auch in Festzelte und Aschaffenburg haben wir ein großes Volksfest und der Festwirt, wir sind befreundet miteinander, also wir kennen uns schon ewig und der hat irgendwann mal gesagt, hast du nicht Lust, mal bei mir im Festzelt was zu machen? Das ist jetzt auch schon gut 25 Jahre her, dass das mal anfing. Und da war ich schon in Landshut und war in Schweinfurt im Festzelt, also wo sie es angeboten hat, na auch in Gemünden. Und das ist die richtige Herausforderung, weil es ist meistens übernehmen dann übernimmt die Stadt die Kosten und dann ist freier Eintritt und da kann jeder hin. Und dann hast du da 4000 Leute und weißt aber nicht genau, ob die jetzt alle auf deiner Seite stehen. Aber es ist gleich auf Holz wieder, es kam noch nie zu irgendeinem Eklat oder irgendwas. Es war immer Bombenstimmung morgens. Die haben dann ihr Bier bestellt, die haben ihr Essen bestellt. Dann musst du halt rocken dann da oben 75 Minuten. Aber es geht und es gibt einem auch selber wieder eine ungeheure Energie. Das ist eine richtige Herausforderung und macht mir großen Spaß.
Das heißt, da gehen Sie im Prinzip auch aus dem eigentlichen Kabarett-Biotop, würde ich das jetzt mal nennen, raus.
Ja. Also voll bei die Leute, wie mal ein Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz gesagt hat.
Genau. Wie ist das eigentlich? Man steht auf der Bühne. Man hat sich viel überlegt, man hat viel recherchiert oder man hat auch sehr schnell reagiert. Grundsätzlich hat der Kabarettist auf der Bühne aber recht.
Würde ich so nicht sagen. Nee, also ich halte nichts davon, wie es oftmals war, dass man belehrend auftritt. Sondern erstmal geht es darum, was stört mich, was regt mich auf. Und das, was mich aufregt, regt vielleicht auch noch ein paar andere auf. Und ich kann das, was mich aufregt, abends gleich loswerden. Da erspare ich mir manche Therapie, weil ich direkt mich selbst in die Eigenbehandlung begebe. Es muss sauber recherchiert sein, es muss stimmen, das ist die Hauptarbeit immer. Also gerade mit den sozialen Medien, mit dem Netz, wo du erstmal sagen willst, es klingt zu schön, um wahr zu sein. Und dann merkst du auch, es ist auch nicht wahr. Genau. Wenn du dann ein paar seriöse Quellen noch aufrufst. Und es geht mir darum, dass man auch oftmals einen Satz gar nicht beendet. Ich möchte gerne, dass das Publikum sich selbst dann die Meinung bildet und den Satz weiterdenkt und überlegt, sagt, da hat er recht, da hat er nicht recht. Aber nie zu sagen, so, hier bin ich weiß was, möglichst noch schwarzer Rollkragenpullover und erhobener Zeigefinger. Nein, es muss im Mittelpunkt die Unterhaltung stehen.
Eigentlich hatten Sie mal was anderes vor mit dem Kabarett. Sie haben angegeben, dass der Entschluss, Kabarettist zu werden, in der Hauptsache gewachsen ist. Zum einen, weil Sie unzweifelhaft ein großes Talent für Humor haben, weil Sie furchtlos sind und weil Sie sich machtlos fühlten und dann eben auf die Bühne gingen und davon ausgingen, okay, jetzt rocke ich hier die Republik.
Ja, wir waren also auch die Kollegen, die gleichzeitig angefangen hatten, wie Volker Bispers, wir waren damals wirklich, wir waren also von einer Euphorie beseelt und haben gedacht, nach den ersten ein, zwei Auftritten so in Hinterzimmern von Wirtschaften, damals fing ja 1982 ging es ja bei mir los, als Helmut Kohl dran kam. Da haben ja der Dicke und ich, wir haben beide gemeinsam angefangen, Kabarett zu machen. Und wir waren damals wirklich von einem solchen Sturm und Drang und auch von einer solchen Selbstüberschätzung, dass wir wirklich gedacht haben, komm, also das sieht ja der Letzte, was der Pfälzer Bauer, das kann nicht lange halten. Also wir sind ja, das sieht doch jeder, jetzt machen wir noch mit. Wir gehen auf die Bühnen, Witze über den Dicken und dann dauert es ein paar Wochen, dann ist er wieder weg. Ja, daraus wurden dann doch 16 Jahre und bei uns setzte dann auch ein kleiner Reifeprozess ein, dass er sagt, Kabarett wird nicht die Welt verändern, aber man kann die Welt vielleicht ein bisschen unterhalten und man kann das Leiden halbieren und das Lachen verdoppeln.
Ja, und vielleicht ein paar Gedanken auch anstoßen. Genau. Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken, Gibt es da was, was Sie bedauert haben? Also ich habe gelesen, Ihnen war zum Beispiel mal die ZDF-Heute-Show angeboten worden. Das hat dann nicht geklappt, ne?
Nö, wir hatten, also das Format sollte so sein. Das war kurz bevor wir dann mit Georg Schramm zusammen, als ich dann das Glück hatte, Neues aus der Anstalt machen zu dürfen. Das war einfach eine tolle Zeit. Mhm. Und davor hieß es, als ich bei Dreisat war mit Alles muss raus, dann ist ja, du musst ins Hauptprogramm. Wir machen für dich ein Programm im ZDF. Und wir wollen jetzt nach 27 Jahren wieder mal mit Satire anfangen. Das war ja eine satirefreie Zone. Mhm. ZDF und der damalige Programmdirektor, spätere Intendant Thomas Bellut, hat sich also für die Satire im ZDF die Renaissance sehr stark gemacht. Ja, und dann wurde so ein Konzept angeboten, also nach amerikanischem Vorbild, aber ich sagte, können wir nicht selber was entwickeln. Und man sitzt dann, du sitzt dann im Panel. Also ich gehört habe, du sitzt im Panel. Also wie, ich sitze im Panel? Warum sitze ich im Panel? Ich doch nicht. Mhm. Doch, und dann rufst du Nachrichten an, das ist satirisch und ganz toll. Und Einspieler und hinten machen wir die Greenbox. Und dann wird alles neu. Aber ich sage, das ist nicht mein Ding. Ich bin dann raus. Aber das ehrt mich, dass ihr mich haben wollt. Aber ich kann nicht 45 Minuten sitzen. Unmöglich. Ich muss mich bewegen, ich muss laufen, ich
genau,
muss.
Sie rennen über die Bühne.
Jawohl, ich muss wie ein Tiger im Käfig, ich muss unterwegs sein. Es muss lebendig wirken und nicht einfach da sitzen wie ein, ich mach doch keine Nachrichten. Und dann kam eben, dann hat mich Georg Schramm angerufen und hat gesagt, er hätte auch einen Anruf vom ZDF bekommen. Und er hätte eine Idee, könnte es aber nur vorstellen, mit mir zusammen das zu machen. Er wüsste allerdings nicht, ob es klappt, weil es wäre noch jemand anderes im Gespräch. Und dann habe ich gesagt, da kann ich dir den Zahn gleich mal ziehen, der andere, das bin ich. So, dann gehen wir da hin und sagen, nicht du machst was und ich mach was, wir machen es zusammen. Ich habe mir das Konzept durchgelesen, noch ein bisschen noch dran rumgesponnen. Und dann sind wir hin, haben das vorgestellt, haben eine Nullsendung gemacht, wie es immer ist, also ein Drehbuch für eine Nullsendung. Und dann hat sie überzeugt und dann durften wir loslegen.
Und dann gab es jahrelang Neues aus der Anstalt, ja, mit Ihnen als psychiatrischem Leiter und Georg, genau, Schramm war der Patientensprecher.
Der war der Patientensprecher und dann kam Frank Markus Barwasser dazu nach der Hälfte der Zeit und es waren insgesamt sieben sehr schöne Jahre.
Die Zusammenarbeit mit Kollegen. Da sitzen Sie ja in Aschaffenburg, derzeit gar nicht schlecht. Also beim Buch haben Leser und Grenz die Illustrationen gemacht. Außerdem sitzt in Aschaffenburg noch Thomas Gseller, Sie selber mit einem Kabaretttheater. Was hat Aschaffenburg, was andere Städte nicht haben?
Ja, ich versuche es immer so zu erklären. Also wir sind so ein bisschen, wir fliegen so ein bisschen unterm Radar. Also wir sind zwar Rhein-Main-Gebiet, aber dann doch eben so Vorspessart. Von der bayerischen Landesregierung werden wir überhaupt nicht behelligt, weil für die existieren wir ja gar nicht. Viel zu weit weg. Also wir sind da, das ist eine Metropolregion Rhein-Main. Da sagt sich natürlich München ganz, ganz weit weg. Ich sage mir so, Aschaffenburg ist so von der Gefühlslage her so ein bisschen so wie das gallische Dorf. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Um uns herum sind die feindlichen römischen Lager von der CSU, gegen die wir uns immer schön wehren. Und der Spessart ist unser Kanutenwald, da können wir hin zu Bispel schneiden, das geht auch, finden vielleicht noch den ein oder anderen Druiden. Also man fühlt sich da schon recht wohl und es ist, glaube ich, der Kreativität auch zuträglich. Also ich bin auch froh, weil Gräser und Lenz, die beiden, wir treffen uns auch regelmäßig, wir sind natürlich öfters mal im Schlappesäppel, da wird natürlich auch dann gesagt, wie seht ihr die Woche, wie siehst du die Woche, was hast du auf dem Schirm, was machst du, worüber, was zeichnet ihr und die sagen, worüber redest du. Dann kommt noch der Xeller dazu, der wohnt bei mir gerade ums Eck, der ist auch immer, wenn wir Veranstaltungen machen, Aschaffenburg ist bunt, ist ja auch immer da und das ist dann immer eine recht muntere Runde. So ein bisschen so die österreichische Wirtshauskultur, also nicht Wirtshaus, die Kaffeehauskultur in klein und mit Bier.
Oman Priol im HR2 Doppelkopf. Herr Priol, gegen Ende unseres Gesprächs will ich unbedingt noch eine Frage stellen. Ich habe im Munzinger Archiv, das ist so eine biografische Datenbank, die befragt man immer, wenn man einen Gast einlädt und guckt mal so, habe ich denn alle Daten wirklich auf dem Schirm. Da gibt es folgenden wunderbaren Satz. Der unter Flugangst leidende Genussmensch, der in TV-Shows gerne ein, Klammer auf, alkoholfreies, Klammer zu, Weißbier trinkt, ist Fan der Filmreihe James Bond. Sagen Sie mal, haben Sie das selber reingeschrieben?
Nein. Nein, habe ich nicht reingeschrieben, aber ich bin es. Ich habe das, also, bin immer James Bond Fan, war schon, mein Spitzname während der Schulzeit war auch James. Also zum einen James Bond, zum anderen haben wir im Raumschiff Enterprise geguckt, das war James T. Kirk. Weiß nicht, wie es zu dem Spitznamen kam, aber wir haben halt auch oft, also Bond, Kino, Bond war immer ein Muss. Und es ist, ja, Bonn. Mein Name ist Bonn. Geschüttelt, nicht gerührt.
Das ist das eine, was für Bonn spricht. Das andere ist, dass er Wahnsinnswagen fährt. Und Sie haben durchaus eine kleine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist eine ziemliche Untertreibung für Autos. Kann das sein? Für alte Autos?
Ja, hängt auch wieder mit, also eigentlich schon mit der Geburt zusammen. Weil ich bin ja in Obernburg am Main groß geworden. Das war ein relativ überschaubares Städtchen. Und man kam wahnsinnig schlecht weg. Also für mich war schon das Mofa die erste Befreiung. Da bin ich dann oftmals die 20 Kilometer nach Aschaffenburg in die Schule, weil einfach die Zugverbindung schlecht war. Heute ist es natürlich alles ganz anders, zum Glück. Aber damals war für uns Auto noch der Begriff der Freiheit. Also mein 18. Geburtstag, ich habe 3 Jahre vorher angefangen zu zählen. Immer am Geburtstag habe ich gesagt, wie viele Jahre noch, wie viele Monate, wie viele Tage, Stunden, Minuten, Sekunden. Und dann immer aufgeschrieben und dann wurde es immer weniger und weniger. Mhm. Und dann war das erste Auto da und du warst beweglich, du konntest überall hin. Das war, heute hat es nicht mehr den Stellenwert, aber für uns damals auf dem Land war das wahnsinnig, wahnsinnig. Gerüchten zufolge soll auch mein erstes Wort, als ich sprechen lernte, war nicht Mama oder Papa, sondern Auto. Also es wurde mir schon in die Wiege gelegt. Und ich habe eine Leidenschaft für Oldtimer, weil ich sage, da könnten wir zur Not noch selber alles reparieren. Man weiß, was es ist. Also ich könnte es nicht reparieren mit meinen 2 linken Enden, natürlich nicht. Aber ich bin ein guter Diagnostiker und dann habe ich meine Schrauber und sage, es müsste das sein. Und die sagen, du hast schon wieder recht gehabt. Und es entschleunigt, man fährt langsam und das Gefühl, dass wegen einem kein neues Auto mehr gebaut werden muss, ist schön wieder.
Und damit beruhigt man dann auch wieder sein Klimagewissen, oder?
Naja, also ich fahre eh wenig. Also ich fahre relativ wenig Auto. Meiste erledige ich eh mit dem Zug. Und ich sage, wenn ein Auto so lange läuft und keine Ressourcen für die Herstellung oder die Verschrottung verschwendet werden müssen, ist es, glaube ich, könnte eine relativ gute Bilanz sein. Haben auch schon viele gegengerechnet, wenn du jetzt alles mit Elektroauto und dann bis das wieder rausgeschürft ist und bis dann die Batterie da ist und was es wiegt und dass es besser ist, etwas aufzufahren und aufzubrauchen. Ich bin sowieso einer, ich freue mich, wenn irgendwas kaputt ist und es kann repariert werden. Also schon gegen die Wegwerfgesellschaft. Einfach suchen, ja komm, behalte es, ehre es, repariere es. Nachhaltigkeit.
Urban Priol, zu Gast im HR2 Doppelkopf. Letzte Frage. Was wünschen Sie sich für Ihr Kabarett?
Dass es lebendig bleibt, dass es die Menschen neugierig macht, dass die Menschen gerne kommen, dass man sich austauscht, dass mehr diskutiert wird. Und da sind wir schon auf einem ganz guten Weg, glaube ich.
Herzlichen Dank, Urban Priol. Und wir haben jetzt die letzte Musik. Und das ist von David Bowie.
Ja.
Heroes. Sagen Sie uns weshalb.
Ich war mit 16 im Schüleraustausch in England und bin da auf die erste Scheibe gestoßen von David Bowie. Und dann bin ich gleich zur HMV und habe sofort noch ein paar nachgeordert und habe auch da alle. Und das ist die Vielfalt. Das ist unglaublich. Also ist einfach, was er alles gemacht hat, ist Hammer.
Und wir hören jetzt den Hammer. Heroes. Herzlichen Dank nochmal an Urban Priol. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.
Danke auch vielmals.
Like dolphins and swim. Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.